Ganz offen und ehrlich zu, ich bin ein Fan von Star Wars. Kennt ihr Star Wars? Ist das bekannt so? Wer hat schon ein bisschen geschaut oder schon gehört davon? Genau, weniger haben es geschaut, als ihr wisst davon. Und die haben so eine neue Serie innerhalb von dieser übergeordneten Serie gebracht, nämlich The Mandalorian. Und ich habe die einen von diesen Filmen geschaut, über die Festtage, da ist da eine Hauptfigur drin und der hat so einen TÜV und der TÜV ist so unglaublich cool. Also das schwebt so über die Düne und über die Oberfläche, berührt die Oberfläche nicht, ist sehr schnell und ich habe gedacht, so einen TÜV will ich gern. Und das ist so realistisch dargestellt, du denkst, das wäre der Traum vom Leben schon fast, um so einen TÜV zu besitzen. Und es hat mich wundert, wie machen sie denn so einen Film? Und dann bin ich geschaut und ich habe so einen Making-of oder Behind-the-Scenes, also wo man hinter Kulissen von einem Film schaut, den Film über den Film, über die Herstellung vom Film. Und es gibt ja so Filmmängel, da kannst du auch eine Option aktivieren und dann kannst du den Film schauen und während du den Film schaust, dann tut der Regisseur auch Bemerkungen einfliessen lassen. Und dann weisst du als Zuhörer Sachen über den Film und über die Figuren im Film, die die Figuren selber nicht wissen. Die Schauspieler wissen es vielleicht, aber die Figuren im Film innen wissen dann die Information nicht. Und wir starten heute eine neue Serie über das Buch Hiob mit Gott durch Rätsel und Leid, wo eigentlich auch so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen ist vom Leben von dem Mann namens Hiob. Und besonders auch über seine Leidenszeit. Wir kommen Informationen über als Leser von dem Buch, wo der Hiob selber nicht gehabt. Und ich bin so froh, dass das Buch in der Bibel ist. Es ist ein sehr ehrliches Buch. Und ein Jugendpastor hat mir letzte Woche gesagt, du predigst über den Hiob. Das ist das Buch, das mich rausgerettet hat aus meiner Glaubenskrise, weil es so ehrlich ist im Umgang mit Fragen. Und ich bin so froh, dass wir das Buch dürfen haben. Und wir werden 5 Gottesdienste damit verbringen. Heute werden wir es in den ersten beiden Kapitel anschauen. Der Gott auf dem Prüfstand. Und dann nächste Woche werden wir die ersten 3 Freunde vom Hiob anschauen, die ihm beraten in seinem Leid, unter dem Stichwort der wiederkauende Christ. Seht ihr denn, was das bedeutet? Eine Woche später der 4. Freund, der kommt sehr viel besser weg in dem Buch, der innovative Christ. Dann Gott, der redet. Plötzlich kommt Gott in die Geschichte vom Hiob rein und redet, der sich offenbarende Gott. Und dann der integre Leidende. Das ist dann eine Predigt über den Hiob selber. Und wir starten gerade rein. In der ersten Vers von diesem Buch Hiob. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, da wird er uns vorgestellt. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Da haut einem gerade ein bisschen um, gell? Dass einer so ist. Man würde heute sagen, das war ein richtig frommer, guter Christ gewesen. Aber er war nicht nur ein frommer, guter Christ gewesen, sondern er war auch noch sackreich gewesen. Und einfach, es ist ihm gut gegangen. Das wird gerade im nächsten Vers gesagt. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele. Und stellt euch jetzt bitte die Mengen vor, gell? 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Und damit ist bereits schon ein Schlüsselthema vom Buch Hiob genannt und eingeläutet. Nämlich das Vergeltungsprinzip. Das Vergeltungsprinzip sagt, dass Gott uns vergeltet nach unserem Tun. Jetzt, das Wort vergelten ist in unserer Zeit eher negativ besetzt. Man sagt, es gibt einen Vergeltungsangriff oder Schlag. Im Krieg zum Beispiel, wo eine Partei einen Angriff macht und dann gibt es einen Vergeltungsschlag. Man gibt zurück. Das wäre so eine negative Vergeltung. Aber es gibt auch eine positive Vergeltung. Vielleicht hat da auch schon mal jemand gesagt, vergelt dir Gott. Hast du das auch schon mal gehört? Oder? Und das ist positiv in dem Sinn, du hast dient, du hast etwas gut gemacht, du hast etwas Richtiges gemacht und Gott möge dir da vergelten, möge dich segnen für das, was du gut gemacht hast. Und das Vergeltungsprinzip wird anhand vom Leben vom Hiob ganz gut analysiert und auch hinterfragt im Buch Hiob. Wir springen ein paar Vers führen und kommen zu dem Teil, wo wir eben hinter Kulissen schauen, in den Teil rein, wo der Hiob selber nicht sieht. Das geht im Vers 6 weiter. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Damit wir das ein bisschen verstehen können, müssen wir 2 Wörter ein bisschen genauer anschauen. Erstens die Gottessöhne. Gottessöhne, das sind die höchstrangigen Wesen in der unsichtbaren Welt. Die einen Übersetzungen übersetzen da mit Engel. Aber das ist falsch, das ist nicht so, wie sie eigentlich ein Text steht und Engel sind eigentlich Dienstboten, Auftragsausführende. Aber es gibt das Gremium, ich würde sagen, das ist das höchste Gremium in der unsichtbaren Welt, von den Gottessöhnen. Gott scheint gern durch Teams zu regieren und zu agieren. In der für uns sichtbaren Welt hat er auch ein Team. Wer ist das Team? Das sind Menschen gewesen ursprünglich, ganz genau. Oder? Er hat Menschen erschaffen und wollte mit ihnen und durch sie durch eigentlich in dem Bereich von der Realität herrschen und regieren, auf eine positive Art. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch ein Team, das wären Gottes Söhne oder der Rat der Gottes Söhne, wo dann in einem anderen Bereich regieren zusammen mit Gott. Das wäre dann in der unsichtbaren Welt, wo wir sehen, die beiden Sachen haben Überschneidungen. Und der Punkt da ist, dass da eine Versammlung stattfindet von denen. Und das sind richtige Sitzungen. Es wird uns ein paar Mal in der Bibel einen Einblick geben, wie das läuft. Einmal haben wir den König Ahab, das ist ein König von Israel, der ein schlechter König war, so schlecht, dass irgendwann Gott sagt, das ist genug heute unten, jetzt ist fertig. Und der Prophet hat dann einen Einblick in so eine Sitzung von diesen Gottessöhnen zusammen mit Gott. Ich lese euch, wie das dort vorgegangen ist. Ich sah Gott, also das ist der Prophet, der am Reden war, auf seinen Thron sitzen, umgeben von seinem himmlischen Hofstaat. Da ist das Himmelsheer, ist das Wort, das da dahinter steckt. Das ist vermutlich das Gleiche. Gott fragte, wer will Ahab dazu verleiten, gegen Ramoth in Gilead zu kämpfen? Der König soll dort ums Leben kommen. Das ist offensichtlich für Gott eine beschlossene Sache gewesen. Es ist fertig mit dem Ahab, es darf nicht mehr weitergehen. Aus welchen Gründen auch immer. Und er stellt die Frage in die Sitzung rein, wer will den Ahab dazu verleiten, in den Krieg zu ziehen? Die Versammelten machten diesen und jenen Vorschlag. So ein bisschen wie in einer Sitzung. Bist du auch schon in einer Sitzung gewesen? Der Sitzungsleiter sagt, das ist unser Thema. Und dann kommen von verschiedenen Leuten, die an der Sitzung teilnehmen, kommen irgendwelche Ideen. Da scheinbar auch. Bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich werde ihn dazu bringen. Wie willst du das tun? Fragte der Herr. Jetzt Gott weiß das natürlich, er ist ja allwissend, aber er schafft eben gern zusammen mit einem Team von Geschöpfen von ihm, von Menschen in unserem Fall oder da, mit diesen Gottes Söhnen. Wie willst du das tun? Fragte der Herr. Ich lasse alle Propheten von Ahab Lügen erzählen, weil der Ahab hat diesen Propheten vertraut. Antwortete er, ich rede durch sie als ein Lügengeist. Das ist der Vorschlag. Und jetzt, was denken da? Steigt Gott ein auf da? Gute Frage, he? Schauen wir mal, da sagte Gott zu dem Geist, du bist der Rechte, um Ahab in die Irre zu führen. Es wird dir auch gelingen, geh und mache es so, wie du vorgeschlagen hast. Jetzt, mir ist bewusst, der Text weckt nochmal einen Haufen andere Fragen. Tut da Gott eine Lüge gut heissen? Das sind alles Fragen, die kommen. Und da geht es nicht darum. Mir geht es darum, dass wir sehen, dass Gott mit einem Gremium zusammen am Agieren ist. Von verschiedenen Bibelstellen her können wir sagen, das ist der Rat der Gottessöhne mit dem höchsten Gremium, wo er agiert und auch hineinwirkt in die sichtbare Welt hinein. Es gibt eine Bibelstelle, wo ich glaube, es könnte der erste Ort sein, wo das vorkommt. Das ist im Schöpfungsbericht. Erstes Kapitel der Bibel, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Jetzt Christen haben traditionellerweise gesagt, die Mehrzahl da, weil es gibt ja nur einen Gott. Wieso sagt denn Gott, lasst uns? Und eine Erklärung ist, das ist die Dreieinigkeit, die miteinander redet. Der Vater mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Das ist ein innertrinitarisches Gespräch, das da dargestellt ist. Aber die jüdischen Ausleger, die haben immer gesagt, tendenziell, dass da Gott mit dem bereits schon vorhandenen Rat der Gottessöhne am Reden ist. Er sagt, weil er handelt ja im Team. Gott sagt zu denen, komm, wir machen in der sichtbaren Welt, für die Menschen sichtbare Welt, etwas Ähnliches, wie wir machen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel. Also da gibt es wie eine neue Gruppe von Leuten, die Menschen, die Gott erschafft, die sollen herrschen in der sichtbaren Welt. Und das ist möglicherweise ein Grund, warum der eine von den Gottessöhnen, nämlich der, der später als der Teufel kennt wird, sagt, das passt mir nicht. Ich will, dass Gottessöhne in der ganzen Wirklichkeit herrschen. Das ist eine Spekulation, aber es ist ja durchaus eine Möglichkeit. Ich habe einen Hang dazu, zu sagen, das ist wirklich Gottessöhne, die da gemeint sind. Beides ist eigentlich grundsätzlich okay. Jetzt gehen wir zurück zum Hiob. Weil da gibt es wieder eine Sitzung von dem Rat. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn. Okay, die Sitzung war da. Unter ihnen auch der Satan. Und das ist das Zweite, was wir miteinander anschauen müssen, wenn wir auch das Buch Hiob ein bisschen verstehen wollen. Die einen sagen, das ist der persönliche Name vom Teufel selber, Satan. Es ist tatsächlich so, dass es den Teufel gibt. Der ist real in der Bibel. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass da der Teufel selber an dieser Sitzung teilnimmt, gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Wieso hat denn der Zugang zum Himmel? Ist denn da, wo da beschrieben ist, vor dem Sündenfall passiert? Dann ist der Teufel noch drin, ja, aber das ist ja offensichtlich nach dem Sündenfall passiert. Und der Umgang, den wir nachher werden sehen von Gott mit dieser Figur da, ist sehr viel entspannter als die anderen Beispiele, die wir haben in der Bibel, wo Gott Umgang hat mit dem Teufel. Da ist Gott sehr viel direktiver und konfrontierender. Es gibt Gründe, um davon auszugehen, dass es da sich nicht um den Teufel selber handelt. Und ich möchte euch erklären, was das für Gründe sind, wenigstens zwei davon. In der hebräischen Sprache haben wir bei persönlichen Namen nie einen Artikel vorne dran. Es ist ein bisschen wie im Hochdeutschen oder im Englisch. Da haben wir auch keinen Artikel vor den persönlichen Namen. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Hochdeutsch, auch Paul war an der Sitzung. Das ist im Hochdeutsch richtig. Im Schweizerdeutsch kann man sagen, auch der Paul ist an der Sitzung. Im Schweizerdeutsch stimmt das nicht, was ich sage. Aber im Hochdeutsch würdest du nie sagen, auch der Paul war an der Sitzung. Haben wir Lehrer da, die der deutschen Sprache mächtig sind? Stimmt es, was ich sage? Genau, also da würde man keinen Artikel hin tun, weil das mein Name ist, mein persönlicher Name. Und im Englischen ist es gleich. Du sagst, Paul was also at the meeting. Keiner, der Englisch kann, würde sagen, the Paul was at the meeting. Kommt nicht in Frage, oder? Also bei einem persönlichen Namen tust du nicht den Artikel vorne an. Und das ist in der hebräischen Sprache eben auch so. Wenn wir aber etwas anderes würden hin tun, zum Beispiel irgendeine Aufgabe oder Funktion, dann kommst du den Artikel über. Auch der Kassier war an der Sitzung. Das stimmt jetzt wieder. Da hast du das kleine Wörtchen der. Auch Kassier war an der Sitzung, das geht nicht. Das heisst, es gibt einen Typ, der Kassier heisst. Okay? Als persönlichen Namen. Und im Englischen wäre es auch wieder The Treasurer was also at the meeting. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Hiob, wenn es da heisst der Satan und im Original, im Hebräischen ist es wirklich Ha-Satan, also der Satan, dann muss man sagen, es kann sich nicht um einen persönlichen Namen von jemandem handeln, da, sondern um eine Aufgabe, die er wahrnimmt. Und im Hebräischen bedeutet Satan einfach sich widersetzen, sich etwas widersetzen. Jetzt, der Teufel widersetzt sich ja auch Gott. Aber nicht nur der Teufel, sondern das ist ein Wort, das im Alten Testament eigentlich nie gebraucht wird im Zusammenhang mit dem Teufel übrigens. Sondern immer einfach mit jemandem, wo sich etwas widersetzen tut. Zum Beispiel, es wird gebraucht für Menschen, für den König David. Der König David ist ja in einer gewissen Zeit, wo er noch nicht König war, hat er bei den Feind von Israel, bei den Philister gelebt. Und dann sind die Philister gegen das Volk von David in den Krieg gezogen. Der David hätte mitgehen am Anfang und dann haben die Könige der Philister ein bisschen unsichere Gefühle über und sagen, das ist gefährlich, wenn wir den mitnehmen. Weil es kann sein, dass er sich mit dem Kampf uns widersetzt. Und die Szene wird da so beschrieben, schickt den Mann zurück, der David, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher, unser Satan, der, der sich im Kampf denn uns widersetzt, werde im Kampf. Also da wird das Wort einfach für einen Mensch gebraucht, der in einer bestimmten Situation sich etwas widersetzt. Das Wort Satan wird auch sogar gebraucht für den Engel des Herrn. Der Engel vom Herrn, das sagen die meisten Theologen, ist niemand anders als Jesus Christus, der aktiv wird in der Welt. Und es gibt eine Szene beim Prophet Bileam. Der Prophet Bileam war ein Prophet Gottes, der auf Abwägen gekommen ist und mit den Moabitern, glaube ich es, mit den Moabitern weggezogen ist, um Israel zu verfluchen. Und das passt Gott nicht und Gott widersetzt sich dann, Bileam. Und das tönt so: Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin, zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn, also das ist Gott selber, der aktiv wird, trat in den Weg, um ihn zu widersetzen, um den Satan zu sein, den Widersacher oder der, der Widerstand leistet gegen den Bileam. Es wird also für verschiedenste Aufgaben eigentlich gebraucht. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Hiob, es gibt ein paar wirklich gute Gründe, um zu sagen, da geht es nicht um den Teufel selber, ob schon es den Teufel gibt in der Bibel, das ist klar, sondern um einen von diesen Gottessöhnen, der eine zugewiesene Aufgabe hat, die schwierigen Fragen zu stellen, eigentlich Qualitätskontrolle wahrzunehmen an den Sitzungen. Dann, wenn er das Gefühl hat, da ist etwas nicht gut, da muss ich etwas ansprechen, da müsste man vielleicht anders agieren, wir als grosses Team zusammen mit unserem Gott, dann ist es meine Verantwortung, diese Frage zu stellen. Ich widersetze mich dann dem, wie das Gremium handelt und entscheidet. Das ist einfach einer, der so eine Aufgabe hat. Meiner Meinung nach, du musst nicht gleicher Meinung sein wie ich, erklärt das viel besser, was im Buch Hiob abläuft. Und genau diese Aufgabe nimmt er wahr und Gott ist sehr umgänglich mit ihm in dieser Rolle inne. Gott fragt ihn, woher kommst du, fragt er der Herr, den Satan. Der Satan, und bitte denk jetzt einmal wenigstens versuchsweise, nicht immer gerade an den Teufel, wenn das Wort steht. Der Satan, der den Job hat, Qualitätskontrolle zu sichern in dem Gremium, antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr, Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Merkt ihr den Stolz, den Gott hat da für den Hiob? Das ist ein guter Mann da. Und jetzt übernimmt der Widersacher seine Rolle sehr gut. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann und hat auch allen Grund dazu. Was ist echt der Grund? Du segnest ihn für das, dass er an dich glaubt. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Logisch glaubt er an dich. Das bringt ihm ja wahnsinnig viel. Das ist das Vergeltungsprinzip, wo der Widersacher hier anspricht. Der Umgang, den Gott hat mit seinen Geschöpfen. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen, mutmaßt jetzt er da. Und wir sehen da etwas, wo ich in keiner anderen Religion gefunden habe. Nämlich, in der Bibel lässt Gott den Schöpfer zu, dass er auf den Prüfstand kommt von seinen Geschöpfen. Gott lässt es zu, als der Erschaffer von dem Universum, von den unsichtbaren Wesen und für uns sichtbare Wesen, er lässt es zu, dass er selber geprüft wird durch seine Geschöpfe. Vor allem jetzt konkret in dem Fall seine Art von Umgang mit den Menschen. Ich nenne jetzt das mal sein Vergeltungsprinzip. Das ist etwas, das findet sehr viel statt. Auch von Menschen, die nicht an Gott glauben oder auch nicht mehr an Gott glauben. Ich habe der Bart Campolo auch schon genannt als Beispiel, Geschichte und Beispiel, das mich sehr bewegt hat, der Sohn von einem weltbekannten Evangelisten, Tony Campolo. Er ist selber Pastor, sieht fast ähnlich aus wie ich, eigentlich, wenn ich das so genau anschaue. Und dann hat irgendwann gesagt, Gott, so wie du mit dieser Welt umgehst und mit dem Leid, das du dazu lässt, da bin ich einfach nicht einverstanden mit dir, wie du das machst. Und irgendwann hat er aufgehört zu glauben und er ist heute ein Atheist. Jetzt, wichtig für uns ist, dass wenn wir hören, dass ein Geschöpf, egal ob in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt, Gott auf den Prüfstand stellt, heisst das überhaupt nicht, dass man immer dann an einem Punkt endet, wo man nicht mehr glaubt. Sondern wir haben sehr viele Beispiele in der Bibel. Und ich würde sagen, wir haben hier beim Hiob auch ein Beispiel, wo Geschöpfe Gott herausfordern, ihn auf den Prüfstand stellen und im Glauben bleiben. Das ist etwas, was wir hier sehen. Und die Frage ist, wie reagiert Gott, wenn er von seinen Geschöpfen auf den Prüfstand gestellt wird? Gott ist sehr entspannt. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selber aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Und in dem Moment kommt auch der Hiob eine ganz bestimmte Rolle über. Wir müssen uns eine Art wie einen Gerichtssaal vorstellen. Gott ist der, ich sage jetzt mal, der auf dem Prüfstand ist oder der Angeklagte. Und jetzt gibt es Zeugen. Und der wichtigste Zeuge für Gott ist der Hiob. Der Hiob ist, ohne es zu wissen, ein Zeuge für Gott. Weil alle schauen jetzt, bleibt er auch dann im Glauben und bleibt er treu, wenn er nicht mehr den Vorteil hat. Es gibt ja so etwas wie das Wohlstandsevangelium, das sagt, wenn du gut bist und alles richtig machst, dann kommst du gutes Zeug über, oder? Und jetzt wird der Gedanke wird weggenommen vom Hiob Und alle sind gespannt. Bleibt der Hiob im Glauben? Und es ist sogar sehr wichtig, dass er eben gerade nicht weiss, was in der Hinterkulissen abläuft. Nur indem er es nicht weiss, wird die Echtheit von seinem Glauben auch wirklich sichtbar. Und der Widersacher geht her, er verliert seine Kinder. Hiobs Botschaft ist etwas, was passiert, wenn unangekündigt grosses Leid ins Leben kommt. Nicht mit langsamen so Andeutungen und so, und man hat sich ein bisschen innerlich vorbereiten können. Nein, beim Hiob kommt es Peng von einer Sekunde auf der anderen. Er verliert seine Kinder und seinen ganzen Besitz. Und am Schluss vom Kapitel 1 heisst es, trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte ihm nichts Ungehöriges. Er hat seinen Glauben behalten, obschon Gott ihn in dem Moment nicht einfach das gute Leben, das er geführt hat, vergolten hat. Und es gibt dann wieder eine Sitzung, da könnt ihr selber lesen, am Anfang vom Kapitel 2, von Gott mit den Gottessöhnen. Und Satan ist auch dort. Und dann sagt Gott zum Satan, hast du gesehen? Der Hiob ist im Glauben geblieben. Mein Vergeltungsprinzip hat sich bewährt. Es gibt Leute, die ich darf segnen für das Gute, das sie tun, ohne dass sie auf eine falsche Art ihren Glauben an dem festmachen. Sondern sie glauben an mich und nicht an das, was ich ihnen gebe. Und nachher dann sagt dann der Satan, ja, weißt du was, Gott? Ich habe ja den Job, im Widerspruch auch zu sein zu Sachen. Und du hast ihm alles genommen, was er hatte, aber du hast seine Gesundheit nicht angelangt. Und dann sagt Gott, gut, du darfst seine Gesundheit auch anlangen. Und er ist dann Herr und der Hiob ist schwer krank geworden. Und seine Frau ist zu ihm gekommen und gesagt, Gott hat dich offensichtlich vergessen und aufgegeben. Schwör dich von Gott ab, sag dich von ihm los und stirb. Und dann sagt der Hiob die berühmten Worte. Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Und wir sehen da, dass der Hiob, trotzdem, dass er eigentlich alles verliert, weiter im Glauben an Gott bleibt. Und wir haben da für dich und für mich schon mal ein paar erste, sehr wichtige Einsichten für unser Denken über Gott und auch unser Leiden. Oder auch, wie wir Menschen dann vielleicht auch verstehen versuchen, wo am Leiden sind, wenn es wir nicht selber sind. Und das Erste ist da, nicht primär der Hiob. Habt ihr gemerkt, dass ich im Schweizerdeutschen da noch ein D reingehängt habe? Spass beiseite. Nicht primär der Hiob ist auf dem Prüfstand, sondern Gott. Leid prüft uns immer. Aber im Fall vom Hiob, und ich habe den Eindruck, man kann das allgemein sagen. Leid prüft uns, wenn wir Leid erleben. Das ist keine Frage. Aber Leid prüft immer auch Gott. Es gibt viele Leute, die sagen, Gott, wie hast du die Welt können ins Leben rufen, im Wissen, schon im Voraus, dass so viel Leid wird stattfinden. Das hast du doch nicht bitteschön können verantworten. Und Gott sagt mal, es gibt Gründe, warum ich mich entschieden habe, die Welt ins Leben zu rufen. Es ist besser, dass ich die Welt ins Leben rufe, trotz dem Leid, das drin ist, als wenn ich es nicht ins Leben gerufen hätte. Ich verantworte die Erschaffung dieser Welt. Und wir sehen, dass durch das Leiden auch von den Menschen in dieser Welt auf eine Art auch Gott geprüft wird. Stimmt es denn? Kann es Gott wirklich verantworten, dass er die Welt ins Leben gerufen hat und in Existenz hineingeholt hat? Und am Schluss der Zeit wird Gott uns zeigen, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war. Darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir Gott kennen. Aber wir sehen, dass nicht primär der Hiob, sondern Gott auf dem Prüfstand ist. Und das ist für uns, wenn wir leiden, glaube ich, sehr wichtig. Gott entzückt sich nicht der Prüfung, die dein Leiden für dich bedeutet, sondern er wird mitprüft. Das ist eine Art, wie wenn er in der Schule, oder? Hast einen, der Prüfung schreiben muss und neben dir sitzt nochmal einer an und schreibt die Prüfung auch. Gott wird zusammen mit dir geprüft, durch das Leid, das du erlebst. Und Gott wird die Prüfung bestehen, garantiert. Wir werden staunen darüber, wie gut seine Entscheidung war, dass er die Welt in Existenz gerufen hat. Und dieses Leid wird auch zu einem Bestand führen. Das ist das Erste. Das Zweite, Gott muss nicht geschützt werden. Ich habe so ein apologetisches Herz, kann man sagen. Oder immer, wenn jemand gegen Gott redet, dann macht es bei mir, nein! Wir müssen doch für Gott reden und Gott verteidigen und Gott ist doch einfach nicht immer der böse Mann von der Menschheitsgeschichte und so. So reagiere ich. Da, in dieser Geschichte, sehen wir, Gott ist gross genug, um für sich selber gerade zu stehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir manchmal Gott verteidigen. Aber Typen wie ich, müssen manchmal vorsichtig sein und können vielleicht auch ein bisschen mehr entspannen und sagen, da in diesem Text wenigstens hat Gott nicht das Problem, dass er auf den Prüfstand gestellt wird von seinen Geschöpfen. Und wir können auch ein bisschen entspannen. Gott wird schon dafür sorgen, dass sein Name geehrt wird und dass sein Name auch gezeigt wird, dass er es gut macht. Jetzt, wenn du ein Mensch oder ein Christ bist, wo eher jetzt im Moment jemand bist, wo Gott prüft, ihn auf den Prüfstand gestellt hast, dann darfst du wissen, wir müssen Gott nicht schützen gegen dich. Gott selber scheint nicht ein Problem zu haben mit dir und du darfst deine Herausforderungen bringen. Dann etwas, was mit dem zusammenhängt, und das ist jetzt heikel, und ich habe es versucht, vorsichtig, aber klar genug zu formulieren. Gott ist ziemlich direkt beteiligt am Leid vom Hiob. Jetzt, wenn Christen, wenn Philosophen, Theologen, du nachdenkst über Leid in dieser Welt, dann haben wir sehr schnell einen Hang dazu zu sagen, alles ist verursacht, also das Leid ist von allen möglichen Orten verursacht, nur nicht von Gott. Und wir haben da mindestens einen Gott, der sagt, es ist okay, dass das Leid stattfindet, ohne dass er dabei schlecht wird. Jetzt, wenn du Mutter oder Vater bist, dann kannst du das vielleicht nachvollziehen, oder vielleicht, wenn du Mitarbeiter führst, manchmal, tun wir, ohne dass wir dabei dann zu bösen Menschen werden, erlauben wir, dass gewisse Schwierigkeiten im Leben von unseren Kindern oder Angestellten vorhanden sind, oder Leute in unserem Umfeld, aus welchen Gründen auch immer, damit sie etwas lernen, oder ich weiß auch nicht was, aber es gibt Situationen, wo man als gutes Wesen, sage ich jetzt einmal, gleich auf eine Art, und man müsste ihn da noch neuer definieren, aber man ist gleich auf eine Art ein bisschen beteiligt oder involviert oder mitverantwortlich für das Leid. Und mich dünkt, da haben wir einen Gott, der nicht geschützt wird. Also der Text sagt nicht, alles Leid ist immer vom Teufel. Alles Leid ist nur durch menschliche Bosheit entstanden, sondern Gott ist da auf eine ziemlich direkte Art beteiligt. Und das ist seelsorgerlich möglicherweise sehr viel wichtiger, als du denkst. Wenn Gott seine Hand überhaupt nicht im Spiel hat, im Leid von dieser Welt, dann sind wir, wenn wir leiden, völlig dem Bösen ausgeliefert. Die Alternative ist, dass wir im Leid immer noch Gottes Hand mit im Spiel haben, vom guten, allmächtigen Gott, der es gut herausführen kann. Und die Frage ist, was ist besser? Ich habe den Eindruck, dass es besser ist, dass wir Gott auf eine Art involviert haben, ohne dass er dabei schuldig wird, ohne dass er dabei der Teufel selber wird, oder? Der Teufel ist ein anderer. Aber Gott ist irgendwie drin. Und das bedeutet, dass wenn du leidest, du darfst wissen, du bist nicht aus der Hand Gottes rausgefallen. Dieser Gedanke kommt relativ gut über im Buch Hiob. Der Hiob ist unschuldig und leidet trotzdem. Das sehen wir ganz deutlich. Und es gibt viele Christen, die leiden und sich immer wieder fragen, habe ich einen Fehler gemacht? Wo bin ich schuldig geworden? Hey, es ist möglich, dass es Leiden gibt, wo zurückzuführen ist auf eine Sünde oder auf einen Fehler von einem Menschen. Aber es gibt eben auch Leiden, wo unschuldig ist. In dem Sinn, dass die Person, die leidet, keinen Fehler gemacht hat. Und wenn du Gott gefragt hast, in deinem Leiden, ob du einen Fehler gemacht hast, ob du gesündigt hast und es ist keine Antwort gekommen, dann bist du eingeladen, aufgrund von der Geschichte vom Hiob, die Selbstvorwürfe loszulassen, die Selbstvorwürfe, die deine Not einfach noch grösser machen. Der letzte Gedanke, mit dem wollen wir schliessen, Leid kann auch einen höheren, aber für uns im Moment nicht erkennbaren Sinn haben. Das sehen wir beim Hiob. Er hat nicht gewusst, was der Sinn ist von seinem Leid, aber sein Leiden hat einen immensen Sinn gehabt. Er ist, ohne dass er es gewusst hat, eine Art wie ein Zeuge für Gott und den Umgang, den Gott hat mit den Menschen gewesen. Aber er hat es nicht gewusst. Seine Treue ist ganz wichtig gewesen. Und deine Treue im Leiden, denn wenn du vielleicht leidest, gerade weil du glaubst, ist möglicherweise, hat das einen viel grösseren Sinn, als du jetzt kannst erkennen oder überhaupt in deinem Leben wirst erkennen. Und das Buch Hiob ermutigt uns, zum treu bleiben. Auch dann, wenn es nicht gut geht im Leben, auch dann, wenn wir vielleicht sogar wegen unserem Glauben Nachteile in Kauf nehmen müssen.